Was bedeutet Hoffnung für dich? Das ist eine gute Frage. Ihr habt schon viele Angebote bekommen und ich jetzt einfach nur im Kurzen hören, war da viel Gutes dabei. Hoffnung ist vielseitig, vielfältig und ich möchte heute noch eine andere Perspektive auf Hoffnung bieten. Die hat viel mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft zu tun. Ich finde, es ist die größte Hoffnung, die wir haben, dass wir einen Gott haben, der für uns ist, der uns liebt, der für uns in den Tod geht und der uns ein neues Leben möglich macht, wo Gnade jeden Tag erfahrbar ist, von ihm abholbar ist. Und was auch zum Evangelium gehört ist, eine der größten Hoffnungen ist, dass Gott hier auf der Erde sein Königreich ausbreitet. Ja, wir müssen nicht erst in den Himmel gehen, um ihn kennenzulernen, zu erfahren, Beziehung mit ihm zu leben oder heil zu werden, sondern was Jesus eigentlich verheißt, ist, er sagt, das Königreich ist nahe, dass Gott auf die Erde kommen möchte. Jesus wird immer viel mehr darüber geredet, was es bedeutet, dass das Königreich auf die Erde kommt, als was es bedeutet, dass wir nach dem Tod in den Himmel gehen. Das war für ihn zweitrangig. Für ihn war wichtig, wie kann Gott hier auf dieser Erde mit seinen Menschen wieder in Beziehung leben und erfahrbar sein. Und darüber wollen wir heute reden. Der Überbegriff darüber ist das Königreich Gottes. Und ich bete einfach mal zu Beginn. Herr, ich danke dir, dass du nicht weit weg bist, sondern jetzt hier. Ich danke dir, dass deine Gegenwart uns sucht. Wir sagen herzlich willkommen. Wir sind wegen dir hier. Wir sind nicht hier, um uns mit Wissen anzureichern oder nette Erfahrungen zu machen, was auch nicht schlecht ist. Aber unser erstes Anliegen ist, dich mehr zu kennen, zu lernen, wer du bist und wie du bist und wie du uns siehst. Und Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du uns dabei hilfst, dass unsere Augen öffnest, dass wir dein Königreich sehen, dass wir es erfahren, dass wir es erleben in unserem Leben. Ich bete auch, dass du mir hilfst. Ich bin nur eine Frau, aber du bist der König der Herrlichkeit. Für dich ist nichts unmöglich. Und ich bete einfach, dass während ich lehre und rede, dass du wirkst, Heiliger Geist. Und dass meine Worte sind wie, dass du sie bereicherst, mit dir selbst anreicherst. Und dass es Worte sind, die himmlische Nahrung sind, wie das Manna vom Himmel. Das erfrischt und belebt. Herr, wir brauchen dich so sehr und wir lieben dich so sehr. Amen. Genau, ich werfe hier mal so einen Seitenblick. Meine freundliche Helferin schiebt es. Okay, gucken wir mal, ob das klappt parallel. Das passt, wunderbar. Ha, passt. Das ist meine Folie, nochmal das Thema, das ist unser Thema. Ich habe gerade gesagt, dass die Hauptpredigt, die Jesus eigentlich gehalten hat, wenn er umhergereist ist, oder auch der Kern seiner Bergpredigt, seiner berühmtesten Predigt ist, dass er immer damit angefangen und aufgehört, dass er gesagt hat, die Zeit ist gekommen, das Königreich Gottes ist nahe. Jesus hat das Königreich Gottes geatmet, gelebt. Das war sein Schwerpunkt, sein Steckenpferd. Und ich habe festgestellt, in der Kirche reden wir gar nicht mehr so viel darüber, was das bedeutet. Wir hören meistens mit dem Kreuz auf. Also wir erzählen, wie wir in das Königreich Gottes vielleicht hineintreten können. Aber dann fängt ja der Spaß eigentlich erst an. Das Leben mit Jesus und die Beziehung mit ihm hier auf der Erde. Und nicht erst, wenn wir im Himmel sind. Das Thema Königreich Gottes ist für die Juden, war das kein neues Thema. Das, im Laufe der jüdischen Geschichte war das eine Thematik, die mit viel Inhalt besetzt war. Und den ersten Geschmack, den wir auf das Königreich Gottes hatten, war der Garten Eden. Weil, was bedeutet Königreich überhaupt? Für die Juden heißt das Königreich Gottes, wie wir es im Garten Eden sehen konnten, dass der himmlische Raum, wo die Erde lebt, wo die Erde ist, wo Tiere sind, wo Menschen sind, überlappt mit einer himmlischen Atmosphäre und Himmel und Erde wie verwoben sind. Und der Garten Eden war wie so ein Portal, in dem man die himmlischen Realitäten erfahren konnte. Wo es heißt dort, dass Adam mit Gott spazieren gegangen ist. Aber auch die Atmosphäre war himmlisch. Also die Menschen haben in Frieden miteinander gelebt. Es gab keinen Scham, es gab keine Eifersucht, es gab keine Sünde, es gab keine Verletzungen, Trauma, Wunden. Es war ein Leben, wo ich sagen würde, das war eine himmlische Atmosphäre voller Liebe, voller Anerkennung. Und das ist so, gibt uns schon mal so einen kleinen Hinweis darauf, was in der Bibel oder im Judentum unter Königreich Gottes verstanden wird. Das bedeutet, dass Gott hier auf der Erde erfahrbar ist und dass er wie ein König seine himmlische Atmosphäre ausbreitet, wie ein Reich. Und überall, wo man in seinem Reich ist, kann man diese Dinge erfahren. Kann man erleben, was es bedeutet, Vergebung zu erfahren. Kann man erleben, was es bedeutet, heil zu werden von Traumata. Kann man erleben, was es heißt, körperliche Heilung zu bekommen, gedanklich frei zu sein, gesund zu werden, selbstbewusst zu sein, Gott zu kennen, eine Beziehung mit ihm. Das ist, was man unter Königreich Gottes versteht. Ein Raum, in dem die Atmosphäre Gottes erfahrbar ist und in dem die Sichtweisen, die Ordnungen, die Lebensvorstellungen, die Gott hat, von den Menschen, die in diesem Reich sind, gelebt werden. Und der Garten Eden war das erste Mal, wo man sich so denken konnte, so könnte es aussehen. Also man hatte eine Vorstellung davon. Dann wissen wir aber alle, das hat nicht so lange angehalten. Weil Königreich Gottes bedeutet ja auch, dass man mit dem, der König ist, kooperiert. Dass man sein Ja dazu gibt mit den Ordnungen und den Lebensweisen und Vorstellungen, wie ein gutes Leben auszusehen hat. Und wir lesen Genesis 3, dass die Menschen sich dagegen entschieden hatten. Sie hatten die Wahl und sie haben sich dagegen entschieden. Und dann werden sie einmal aus dem Garten vertrieben. Das ist die eine Sache. Aber viel schlimmer ist, dass diese Verbindung, wie dieses, ich nehme mal wieder als Metapher, das Portal zwischen Himmel und Erde geschlossen wurde. Und Gott hier auf der Erde mit dieser himmlischen Atmosphäre, die erstmal nicht mehr zugänglich war. Nicht, weil Gott die Menschen nicht liebte, sondern weil er wusste, sie können ihn nicht wertschätzen, sie können damit nicht gut umgehen. Wenn man die Bibel liest, vielleicht habt ihr schon mal die Bibel durchgelesen, was danach kommt, ist ziemlich verstörend. Es gibt ziemlich viele verstörende Geschichten im Alten Testament. Und das ist nicht, damit wir das nachmachen. Also wir lesen von Gewalt, von Missbrauch, von Kriegen, von Tod, von Leid, von Unterdrückung. Und das ist nicht da, um zu sagen, macht es nach, sondern das ist, damit der Leser merkt, okay, so sieht das Leben aus außerhalb des Königreiches Gottes. So sieht das Leben aus, wenn wir Gott nicht als den wählen oder bestimmen, der uns vorgeben darf im Leben, was richtig und falsch ist. Sondern wenn der Mensch wegnimmt, was heilig ist, wenn er wegnimmt, eine höhere Instanz wegnimmt, ist er ja völlig auf sich allein gestellt und darf entscheiden, was gut und richtig ist. Und ich meine, ich kenne mich, ich finde Dinge, wenn ich schlecht gegessen habe, manchmal richtig und falsch. Also wir Menschen sind da sehr, wir sind eben nicht Gott. Und wenn wir auf uns gestellt sind, geht es schnell bergab. Und das ist auch, was die biblische Geschichte zeigt. Und eigentlich lief alles darauf hinaus, dass jemand braucht, der rettet. Und diese Sehnsucht, das, was man schon mal hatte, ein Gott, der wie ein liebender Vater ist, der sich hingebungsvoll um seine Kinder kümmert. Diese Sehnsucht, wir haben vorhin, die Ewigkeit ist mein Zuhause, dass diese Sehnsucht nach diesem Vater, nach diesem Zuhause, nach dieser Sicherheit, das war immer noch da. Und die einzige Antwort, oh, ich mache einen kurzen Schwenker. Gott hatte natürlich auch eine Sehnsucht und er hat immer kleine Angebote gemacht, wie man ihn erfahren kann, zum Beispiel in so heiligen Orten, wo er wie so kleine Portale geschaffen hat, dass man ihn treffen kann. Aber selbst da waren die Menschen, die sich darum kümmern sollten, haben es am schlimmsten getrieben, sagen wir so. Die Antwort schlussendlich ist Jesus. Und er kommt nach Jahrhunderten, Jahrtausenden auf die Erde. Und er muss erstmal damit anfangen zu lernen, was ist das Königreich Gottes eigentlich? Weil die Menschen schon so vergessen hatten, was einmal gedacht war, was einmal in Eden war, was einmal diese himmlische Atmosphäre war. Und das können wir in den Evangelien lesen. Jesus geht umher und er predigt hauptsächlich und er gibt Gleichnisse, damit die Menschen Vorstellung bekommen, wie sieht so eine Atmosphäre aus, wie sieht so eine Welt aus. Er konfrontiert, wo sich Dinge eingeschlichen haben, die dem entgegenstehen, falsche Lehre. Und dann demonstriert er, wie das Königreich Gottes aussieht, wie es aussieht hier auf der Erde, in dem Menschen geheilt werden, befreit werden, Vergebung erfahren, in dem Menschen Berufung finden, in dem Menschen Heilung finden. Also wenn ihr die Evangelien lest, bekommt ihr ein gutes Verständnis dafür, wie das Königreich Gottes hier auf der Erde aussehen sollte, heute. Und das Auftreten Jesu hat ziemlich für Furore gesorgt. Also die damaligen Juden waren nicht ganz so begeistert von ihm. Wenn ihr euch vorstellt, da ist so ein Typ und um ihn herum sind lauter Leute, die ein bisschen schräg sind, weil sie sich von ihm Hoffnung und Rettung wünschen. Und das hat auch viel Trubel in die Städte gebracht. Und das Interessante ist, dass nicht die Menschen, die wissen, dass sie einen Arzt brauchen, die wissen, dass sie jemanden brauchen, weil es sonst nichts gibt, was sie noch helfen kann. Die wissen, ich brauche ein Zuhause, die wissen, ich brauche Hilfe. Die finden ihn. Und die Frommen, die ein Leben leben, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, nach den Gesetzen, sind von ihm abgestoßen. Und ich möchte mal in eine Begegnung reingehen, wo so ein Frommer, ein Mensch, der wirklich hingegeben ist an Gott, aber seine Fragen hat, das soll das Königreich Gottes sein, hineingehen. Und da lernen wir viel über das Königreich Gottes. Das ist diese Begegnung. Johannes 3, der gute Mann heißt Nikodemus. Das war ein Vorgesetzter, der heute würde man sagen sowas wie Synodaler der Kirche. Also der hat sein Leben hingegeben, Theologie zu studieren, in der Synagoge zu wirken. Er fastete, er betete, er war hungrig nach Gott. Und er hat jetzt gemerkt, dieser Jesus lebt kaum so anders als ich. Und er fragt ihn, ich möchte die Geschichte einfach mal mit euch lesen. Ich lese es auch vor, falls ihr es nicht lesen könnt. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du. Also er sieht, was um ihn herum passiert, aber hat seine Fragen. Niemand kann sowas tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus ist ein bisschen fraglich, sagt, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Das passiert hier. Jesus trifft auf diesen Mann und man merkt schon in der Fragestellung, er kommt skeptisch. Er fängt an, schmeichelhaft zu reden und sagt, ja, wir wissen, du bist der Wundertut, aber sag mal, wer bist du eigentlich wirklich? Und er möchte ihn so ein bisschen hinterfragen, aber auch für sich selbst Dinge herausfinden. Und Jesus ist fast unfreundlich, wie er darauf reagiert. Also er greift ein und geht gar nicht auf das ein, was er gefragt wurde, sondern sagt direkt, ich sag dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus reagiert mit ein bisschen beleidigtem Beigeschmack. Wie soll das denn schon gehen? Weil er merkt, er wurde erwischt in seinem Inneren. Jesus hat nicht seine Theologie angesprochen, er hat sein innerstes Fragen und Leben angesprochen. Und Jesus sagt, das Königreich Gottes, was er damit sagen will, ist nichts, was von sich aus erreicht werden kann. Es brauchte wie einen neuen Start. Es braucht wie eine Geburt, wie ihr hier sagt, in eine geistliche Dimension hinein. Und das ist mein erster Punkt. Das Königreich Gottes ist ein geistliches Reich. Also wenn du mal auf die Landkarte schaust, links neben Frankreich ist nicht das Königreich Gottes. So. Sondern es ist ein Reich, was wir mit geistlichen Sinnen wahrnehmen. Ein bisschen so wie bei Liebe. Liebe an sich kann man nicht anfassen oder sehen. Man kann es nur erfahren, indem Menschen einen umarmen, indem sie freundliche Worte sprechen, durch einen Kuss, durch einen Zuspruch und so weiter. Wir wissen, da ist Liebe da. Aber sehen kannst du sie nicht. Und genauso ist es mit dem Königreich Gottes. Du kannst es erstmal nicht sehen, weil es ein geistliches Reich ist. Aber du kannst es erfahren. Die Kirchenväter sagen dazu, die geistlichen Augen müssen wie geöffnet werden. Es gibt wie jeder, der an Gott glaubt oder ihm folgt, braucht wie so ein Wachwerden, so ein Geborenwerden der geistlichen Sinne, die er uns geschenkt hat. Sie nennen das Sinnesorgan das Nous. Spannend, das habe ich auch neulich erst gelernt. Aber mit dem wir anfangen, Dinge geistlich wahrzunehmen und uns zu unterscheiden. Es ist echt ein Prozess, ist, in den es reingeht. Das andere, was wir lernen in diesem Satz, dass das Königreich Gottes nicht mit Logik ergreifbar ist. Ja, es ist nicht, ich fasse genug, dann erreiche ich das Königreich Gottes und erlebe es. Oder ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, dann habe ich auf jeden Fall Teil am Königreich Gottes. Sondern was Jesus sagt, eigentlich totale Kapitulation. Ich habe hier jetzt mal so eine Fahne gemalt als Kapitulation. Das Königreich Gottes kannst du nur erfahren, indem du erstmal sagst, ich weiß eigentlich nicht, wie es geht. Ich möchte offen sein, ich möchte lernen für das, was Gott ist, was geistlich ist. Und wir können Gott immer nur mit Gott verstehen. Habt ihr schon mal das Erlebnis gehabt, dass ihr Bibel liest und irgendwie ist es leer? Und dann ist manchmal, liest man Bibel mit dem Heiligen Geist und Sätze, die man noch nie gespürt oder resoniert hat, die poppen auf einmal so nach oben. Man denkt, oh, jetzt verstehe ich, was das heißt. Ja, das ist, wenn Gott uns Gott erklärt. Aber der erste Schritt dafür ist, dass wir sagen, wir brauchen es, wir können es nicht von alleine. Und das ist natürlich eine ganz schöne Kampfansage an den guten Nikodemus. Es geht nämlich so weiter. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Hier sind wir wieder bei der vierten Dimension. Es ist nicht etwas, was ich so anfassen kann oder mich bereichern kann. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar nicht sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen, fragt Nikodemus. Und er sagt, du als Lehrer Israels weißt es nicht. Also er disst ihn ganz schön, dass er nicht verstanden hat, wie das Königreich Gottes eigentlich funktioniert. Ich möchte es mal ein bisschen übersetzen für uns heute, was eigentlich diese Konfrontation ist, die da stattfindet. Nikodemus ist jemand, der alles richtig macht. Nikodemus ist jemand, der Gott wirklich gefallen möchte. Er ist nicht einer von denen, die, sage ich mal, saufen und jeden Tag bei jemand anderem schlafen und ein Lebensstil führen, der wirklich nicht Gott ähnlich ist. Nein, es ist einer, der alles richtig macht. Jemand, der wirklich Gott nahe sein möchte. Und der auch alles daran tut, Jesus ähnlicher zu werden. Er lebt in einem beständigen Wirken von, oh, wenn ich übersetze auf uns, wenn ich noch ein bisschen mehr Bibel lese, dann bin ich Gott noch ähnlicher, dann werde ich es schaffen. Oder wenn ich jetzt vielleicht noch mal eine stille Zeit anbaue. Oder wenn ich jetzt noch mal, wenn ich jetzt endlich lerne, früh aufzustehen und so weiter. Also er war in einem Denken von, wenn ich nur gut genug bin, empfange ich das Königreich Gottes. Wenn ich, wir würden heute sagen, das Christsein schaffe, wenn ich meine stille Zeit erledigt habe und geholfen habe, dann werde ich Gott näher sein und ähnlicher sein. Und eigentlich, wenn man mal überlegt, ist das ein ganz schönes, anstrengendes Leben. Ja, finde ich auch. Wenn wir ständig unter dem Druck leben, ist nicht gut genug, ich müsste noch mehr machen, damit ich ein guter Christ bin. Das ist super anstrengend. Das macht doch keinen Spaß. Und irgendwie ist das auch meistens so ein Leben, wo man so in seiner Routine steckt, dass man Gott auch gar nicht, dass es so träge wird. Und ich möchte nicht sagen, dass diese Dinge nicht gut sind. Ich sage, du solltest deine Bibel lesen. Die Frage ist, was ist deine Haltung dabei? Ist die Haltung, dass du Gott gefallen möchtest? Dass du ein guter, dass du dieses König, dass damit du noch ein bisschen, und dann erlebe ich vielleicht das Wunder. Ist das die Haltung? Oder ist es wirklich eine Sehnsucht nach ihm, eine Sehnsucht nach deinem Bräutigam, nach deinem Vater, nach deinem Freund, mit dem du gerne Zeit verbringen willst und wo du weißt, mir tun bestimmte Rhythmen gut oder ich möchte für ihn Zeit einplanen, damit ich wachse. Und wo ich ein bisschen den Finger drauflegen möchte, ist, dass sich Nikodemus zu seinem eigenen Retter geworden ist. Er wusste so sehr, wie man es macht, dass er Jesus nicht mehr brauchte. Weil er dachte so, ja, ich weiß schon, wie würden sagen, heute das christliche Leben funktioniert. Und ich weiß schon, was ich mache, damit es besser wird. Und wo Jesus hier den Finger drauf hängt und sagt, so funktioniert das nicht. Königreich Gottes fängt dann an, in dem Bereich, wo du sagst, ich brauche einen Retter. Ich kapituliere. Ich habe das christliche Leben versucht und ich habe versucht zu beten und zu machen, aber in dem Bereich erlebe ich immer noch keine Heilung. Oder in dem Bereich lebe ich immer noch einen Streit und man sich ehrlich und sagt, es hängt nicht von mir ab, ich brauche dich. Vielleicht strugglest du mit dem Thema Partnerschaft oder Geld und man kann sehr viel selber machen in dem Bereich. Dass man sagt, gerne, man geht auf tausende von Dates. Man versucht sich schön anzusehen, versucht alles, damit du das, was du kannst, tust, um gut genug zu sein, dass es passt. Oder du hast schon jede Finanzstrategie versucht und so weiter, aber du spürst keinen Durchbruch oder du spürst nicht, dass Gott da ist. Und ich glaube, die Veränderung beginnt dann, wenn man zu Gott sagt, Herr, ich lass los. Ich habe alles probiert und ich stelle fest, ich brauche dich. Hilf mir. Und das ist eine ganz kindliche Haltung. Deswegen sagt Gott auch, du musst neu geboren werden. Also das soll ein Baby sein, ja, falls ihr es nicht wisst. Du musst von neuem geboren werden. Was ist das Besondere an Babys oder an kleinen Kindern? Sie vertrauen in allem Gott. Sie, oder ihren Eltern in dem Sinne. Mit allem, was das Problem ist, mit allem, sie gehen immer hin zu Papa, kannst du mir helfen? Und sie sind abhängig von Nahrung, von dass sie angezogen sind. Alles ist in Abhängigkeit zum Vater. Und das ist, was Jesus ankreidet. Das Königreich Gottes zu leben ohne Gott, das christliche Leben ohne den Heiligen Geist oder ohne Jesus selbst ist nicht möglich. Du kannst es nur in Kooperation mit ihm tun. Weil sonst ist es Religiosität. Und das ist, wo er zu einlädt. Jesus fängt seine berühmte Predigt zum Königreich ein. Selig die Armen im Geiste, ihnen gehört das Himmelreich, ihnen gehört das Königreich. Wer sind Menschen, die arm im Geiste sind? Die wissen, ich brauche Gott. Die wissen, ich kann mich nicht selbst erlösen, nicht selber retten. Ich brauche einen Arzt, ich brauche einen Helfer. Und so ist es tatsächlich auch, wenn man Ja zu dieser Einladung sagt, wenn man in das Königreich Gottes hineingeboren wird, wie Jesus hier vorschlägt, dass man auf einmal merkt, boah, hier sind die Spielregeln anders. Ich finde, wenn man anfängt, ein Leben im Geist zu trainieren, ein Leben in der völligen Abhängigkeit mit dem Heiligen Geist in allen Dingen, dann starte ich morgens und frage, Herr, was soll ich eigentlich, was ist heute richtig wichtig? Und dann warte ich und dann schreibe ich mir die Punkte auf, die ich tun soll oder die mir in den Sinn kommen. Sage ich, okay, die mache ich heute und anderes auch nicht. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann frage ich, Herr, was ist wichtig für diese Gruppe? Wie möchtest du sprechen? Und dann schreibe ich das auf, was ich höre, und darüber rede ich und über anderes nicht. Es ist ein ganz simples Leben im Fragen, im Folgen. Heiliger Geist, wie möchtest du heute eigentlich ein gutes Wort sagen? Dann kommt dir vielleicht eine Person in den Sinn und dann gehst du zu ihr hin. Dieses Reagieren auf die Impulse des Geistes, auf die geistlichen Sinne zu reagieren, das ist der Beginn vom Leben im Königreich. Und wenn du damit anfängst, dann ist das wirklich, wie er sagt, ein Baby, das die Kultur des Himmels erst lernen muss, wie ein Kind, das da hineinwächst. Es ist wie wenn du von heute auf morgen nach China ziehen würdest und da müsstest du auch erstmal lernen, wie geht man hier um, wie isst man hier, was sind die Regeln. Und so ist es auch, wenn man anfängt, im Königreich Gottes zu leben. Vielleicht kennt ihr, ich habe hier da steht die Kultur des Himmels. Vielleicht kennt ihr ein paar Kulturbeispiele, wie der Himmel hier auf der Erde sich zeigt. Ich werde einmal eins sagen, im Königreich Gottes ist der richtige Leiter, der anderen dient, der andere höher achtet als sich selbst, der andere fördert, nicht Machtspiele spielt. Im Königreich Gottes ist die Währung Glaube. Verspannend, oder? Eben nicht dadurch, dass ich was leiste oder dass ich etwas tue oder mich anstrenge, schenkt mir Gott Dinge, sondern indem ich erst glaube, dass er sie mir gibt und dann erfahre ich, dann erlebe ich es. Ich glaube erst, dass er mich liebt und dann kann ich es erfahren. Königreich Gottes gibt es auch ein Prinzip, wo es heißt, je mehr du isst, umso hungriger wirst du. Also wenn man einmal angefangen hat damit, dann wird man süchtig. Weil das Leben leichter wird, weil ich nicht mehr auf mich selbst angewiesen bin. Im Königreich Gottes sind Menschen gleichwertig. Wir glauben, dass in jedem Menschen eine Facette Gottes sichtbar ist. Das heißt, wenn ich Gott kennenlernen will, dann muss ich eigentlich dich kennenlernen, weil ich eine Seite von Gott kennenlerne, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Das heißt, Menschen sind unglaublich kostbar im Königreich. Königreich Gottes ist eine Zeit, eine Kultur der Wunder. Das Übernatürliche zu erwarten gehört dazu. Das Eingreifen Gottes zu erwarten, groß zu glauben, zu hoffen, dass er sich zeigen wird. Das Königreich Gottes ist immer nur in Gemeinschaft erfahrbar. Warum? Einmal, weil sich Liebe oder all das Kultur sich ja nur bildet im Zusammenleben von Menschen. Aber auch, weil wir ja die Atmosphäre des Himmels hier auf der Erde widerspiegeln wollen. Und Gott in sich ist Beziehung. Das heißt, wenn wir ihn widerspiegeln wollen, das können wir nur völlig in Beziehung. Also Christsein alleine leben geht nicht. Kultur des Himmels ist eine Kultur des Respekts. Das ist auch, wir spiegeln das wieder vom Himmel. Der Sohn sagt, ich mache Platz, damit der Heilige Geist Ehre bekommt. Der Heilige Geist sagt, ich mache Jesus groß. Und der Vater sagt, oh, ich übergebe alle Macht und Kraft meinem Sohn hier auf der Erde. Sie erheben sich gegenseitig die ganze Zeit und sehen die Schönheit im anderen. Ich sage auch oft meinen Schülern, ein Drittel des Königreiches Gottes ist Freude. Es gibt ein Vers, Das Königreich Gottes ist Friede, Freude, Gerechtigkeit. Und das sollte dein inneres Erfahren sein. Tiefer Friede, tiefes Vertrauen. Ein Leben, was in heilen Beziehungen ist. Du im Frieden mit dir selbst bist. Ich könnte ewig weitermachen. Ihr merkt, die Kultur des Himmels ist einer meiner liebsten Themen und vor allem sie auch zu etablieren an Orten. Das ist immer auch ein Lernprozess. Aber dann lade ich euch mal ein, wenn ihr mehr wissen wollt, zu uns in die Schule zu kommen. Also herzliche Einladung hier in die Flame. Ich würde aber gerne jetzt mal einen Punkt setzen, weil die Zeit schon sehr vorangeschritten ist. Und ich möchte einfach damit enden, dass ich dir sagen möchte, dass Jesus heute immer noch dasteht. Das ist jetzt mal hier eine Tür. Im Sinne einer Einladung sagt, sieht, das Königreich Gottes ist nahe. Vielleicht ist diese Botschaft Predigt jetzt nicht abgeschlossen, aber das war auch genau mein Punkt. Ich möchte euch Hunger machen, euch mehr damit zu beschäftigen. Euch Hunger machen zu sagen, in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin, ich lebe nicht so in heilen Beziehungen. Und wenn ich ehrlich bin, erlebe ich keine Wunder so im Alltag. Und ich möchte Mut machen, das ist erfahrbar und es ist möglich. Es ist möglich, Versorgungswunder zu erleben. Ich lebe von Spenden. Und in den gesamten 5 Jahren habe ich nicht einmal Mangel gehabt. Ja, Gott versorgt. Gott versorgt. Er ist ein guter Vater, auch im Prinzip des Königreichs. Ist die, die sich ihm anvertrauen, dann kümmert er sich. Aber Vertrauen brauchen wir, bis zu ihm gehen. Und ich würde zum Abschied gerne beten. Genau, und zwar verschiedene Punkte dabei ansprechen. Jesus, ich bitte dich zuallererst für all diejenigen, die hier sind, um die Gabe des geistlichen Hungers. Ich bete, dass da, wo wir müde geworden sind oder unsere Hoffnung verloren gegangen ist, dieses kindliche Vertrauen fehlt, dass Gott wirklich alle Dinge möglich sind, dass es in meinem Leben erfahrbar ist. Herr, ich bete, dass du dort neuen geistlichen Hunger entfachst durch deinen Geist. Ich bete um diese heilige Reise, sich nach dir auszustrecken, dich zu suchen, zu verstehen, wie du funktionierst, wie dein Reich funktioniert. Und dann möchte ich für Menschen beten, die gerade denken, was erzählt sie da? Ist doch alles so absurd, sie ist vielleicht eine Missionarin, aber in meinem Leben ist doch schon alles vorbei. Und wo du im Laufe deines Lebens andere Erfahrungen gemacht hast, wo Enttäuschung ist, wo Verletzung ist, du sagst, wie soll das funktionieren? Und wenn du willst, dann lade ich dich ein, dass du deine Hände öffnest, einfach als Zeichen, um so loszulassen, was sich in deinem Herzen und Kopf angestaut hat. Auch gegenüber Gott, wo du vielleicht erlebt hast, ja, wo warst du denn dieser gute Vater, der sich versorgt? Das habe ich nicht erlebt. Oder warum musste ich diese Scheidung erleben? Das ist doch kein guter Gott. Warum hast du das zugelassen? Und Jesus ist, in der Bibel sehen wir immer wieder Geschichten, wo bevor er eine Veränderung bringt, er erstmal anfängt mit den Leuten zu weinen, weil es auch sein Herz zerbricht, solche Erfahrungen und solche Erlebnisse, wo immer noch mehr die Kultur der Welt spürbar war als die Kultur des Himmels. Und wenn du willst, dann lad Jesus ein, sag her, in dem Punkt brauche ich Hilfe, damit das Königreich in deinem Herz wieder anfangen kann. Ich möchte wieder glauben, dass du vertrauenswürdig bist. Herr, ich tausche meine Enttäuschung und Bitterkeit aus gegen kindliches Vertrauen. Und da möchte ich für alle bieten, die das Gefühl haben, sie sind in ihrem christlichen Leben gefangen und irgendwie machen sie alles richtig, aber da ist kein Leben. Herr, ich bete einfach für so, dass du sie ziehst, Heiliger Geist, jeden Tag neu auf dich zuzugehen und zu sagen, Herr, was ist heute dran? Ich kapituliere, ich zeig mir, wie du es meinst. Zeig mir, was auf deinem Herzen liegt heute. Ich brauche dich, das geht in mir vor. Wie so zum Papa rennen, ihr Herz bei ihm ausschaut, sagen, ich brauche dich, ich brauche deinen Trost heute. Ich muss dich erfahren in meinem Herzen. Ich muss erfahren, dass du der Tröster bist. Zeig dich mir. Herr, ich bete für so neue kindliche Leichtigkeit und Erfrischung. Zu dir zu gehen in allen Lebenslagen und zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich, Heiliger Geist. In einem Meeting, alles geht rund und innerlich zu sagen, Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Wo bist du? Das Leben mit dem Heiligen Geist zu etablieren. Herr, ich bete, dass du sie hineinschubst in dieses Königreich-Leben. Herr, ich bete für alle, die hier sind, dass du dich zeigst mit Zeichen und Wundern. Herr, ich bete für Heilung an Herzen. Ich bete für Befreiung von Ängsten und Süchten. Und ich bete, dass du erfahrbar wirst mehr und mehr, dass ihre geistlichen Augen sehen, wie du wirken kannst hier auf der Erde mehr und mehr. Ich danke dir, dass noch viel mehr dein Wille ist als unsere Sehnsucht. Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich.